Zwei Milliardäre, zwei gigantische Raketen. Alles, was du zu den Megastarts von SpaceX und Blue Origin wissen musst. Nach Wasserleck plant NASA wieder Außenbordeinsätze an der ISS. Trotz ISS-Ende will die NASA an permanenter Präsenz im niedrigen Erdorbit festhalten. Elon Musk hält nichts von Mond und will direkt zum Mars. China arbeitet an wehenden Fahnen auf dem Mond und startet Satelliten für In-Orbit-Wiederbetankung. Deutschland senkt seinen ESA-Beitrag und CEO von Sierra verlässt überraschend das Unternehmen vor Dreamchaser Erstflug. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, der Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheint, könnte die nagelneue New Glenn-Rakete bereits nicht mehr auf dem Pad stehen. Im besten Fall, weil sie gestartet ist. Im schlechtesten Fall, weil sie sich spontan hochenergetisch selbst in kleine Einzelteile verwandelt hat. Glauben wir jetzt mal nicht. Der Start, der wurde in der vergangenen Woche zuerst offiziell für Freitag angekündigt, dann aber wegen des Wetters, genauer hoher Wellen in der Bergungszone im Nordatlantik, auf Sonntagmorgen, 12. Januar, 7 Uhr morgens unserer Zeit verschoben. Erklärtes Ziel für diesen Testflug ist das Erreichen der Umlaufbahn. Alles, was darüber hinausgeht, wäre dann laut Blue Origin ein Bonus. Für viel Aufmerksamkeit sorgte das optionale Ziel, den eingesetzten R-Stufenbooster vor der Küste auf der Landeplattform Jacklin zu landen. Das wäre laut Blue Origin CEO Dave Limp sehr ehrgeizig. Wie auch immer es ausgeht, man werde eine Menge daraus lernen. Während ich das hier aufnehme, ist das Startdatum auf Sonntagmorgen, den 12. Januar angesetzt. Also genau dann, wenn die News erscheinen. Bisher wurde kein offizieller Livestream angekündigt, den soll es aber geben. Es gibt das Gerücht, dass es eventuell nur eine Übertragung ausschließlich auf Amazon Prime gibt. Auch das wollen wir mal nicht hoffen. Hoffen wir mal das Beste. Bisher wurden die suborbitalen Flüge von Blue Origin immer auch auf YouTube gestreamt. Ja, die New Glenn-Rakete ist mit 98 Metern eine der größten Raketen der Welt, oder auch die, die je gebaut wurde. Nur das SpaceX Starship mit aktuell 121 Metern, die NASA-Mondrakete Saturn V mit 110 Metern und die russische N1-Rakete mit 105 Metern waren größer. Das SLS Block 1, das Artemis 1 um den Mond geschubst hat, das ist mit 98,15 Metern nur knapp größer. Ihr merkt schon, das ist ein Riesenklopper. Aber es kommt ja bekanntlich nicht auf die Größe an, sondern auf die Nutzlast. Blue Origin vermarktet auf seiner Website 45 Tonnen in den LEO, also den niedrigen Erdorbit, wobei gemunkelt wird, dass diese Nutzlastkapazität erst bei späteren Flügen erreicht werden könnte. Ganz interessant, dieser Erstflug, der wird, ähnlich wie bei der neuen Vulcan von ULA, direkt als einer der Qualifikationsflüge für Nutzlasten für die nationale Sicherheit der USA genutzt. Hintergrund, die wertvollsten Militärsatelliten der USA, die kosten teilweise mehrere Milliarden US-Dollar, ganz zu schweigen von den Jahren an Entwicklungsarbeit, die in die fließt. Die Space Force, die startet diese Nutzlasten erst auf neuen Raketen, die zwei makellose Flüge in den Büchern haben. Der Hauptkunde für die New Glenn dürfte auf absehbare Zeit aber Amazons Kuiper sein, also ähnlich wie bei SpaceX mit Starlink, Satelliten für globale Breitband-Internet-Nutzung. Volumen für Nutzlast hat die New Glenn mit ihrem 7 Meter Fairing mehr als genug. Die bisher größte Nutzlastverkleidung ist die der Ariane 5 mit einem Durchmesser von 5,4 Metern. Daher wurde auch das James Webb Space Teleskop mit ihr gestartet, damit man es nicht noch kleiner zusammenfalten musste. Genug Wumms hat die Oberstufe der New Glenn auch. Sie wird von zwei BE-3U-Triebwerken mit mehr als 145 Tonnen Vakuumschub angetrieben. Zum Vergleich, die chronisch untermotorisierte SLS Block 1 Oberstufe bringt es gerade mal auf 11 Tonnen Vakuumschub. Ähnlich wie das RL-10 an der SLS-Oberstufe arbeitet auch das BE-3U in einem Expansionszyklus. Im Gegensatz zum RL-10 oder dem europäischen Vinci, aber in einem offenen Zyklus. Der über die Turbopumpe expandierte Wasserstoff, der wird dann unverbrannt ausgestoßen. Das ist zwar nicht ganz so effizient wie ein geschlossener Zyklus, aber man kann dafür mehr Wumms aus dem Triebwerk kitzeln. Während die Oberstufe mit Wasserstoff und Sauerstoff arbeitet, setzt die erste Stufe mit 7 BE4-Triebwerken auf flüssiges Erdgas, also hauptsächlich Methan und flüssigen Sauerstoff. Ja, und im Gegensatz zum SLS ist die New Glenn von Blue Origin eine wiederverwendbare Schwerlastrakete. Mit einer wiederverwendbaren ersten Stufe zielt Blue Origin laut eigener Aussage darauf ab, die Raumfahrt zu revolutionieren und den Zugang zur Orbitalmission für kommerzielle und staatliche Kunden zu erweitern. Der Booster der New Glenn, der wurde für mindestens 25 Flüge entwickelt. Wenn die Wiederverwendung gelingt, dann soll der Wartungsaufwand zwischen den Starts minimal sein. Auch sollen Integration, Start und Wieder- Aufbereitung der ersten Stufe komplett in einem Umkreis von 14 Kilometern in Florida stattfinden. Die Raumfahrtvision von Firmengründer Jeff Bezos, die unterscheidet sich auch grundlegend von der von Elon Musk. Während beide als ausgesprochene Fans der NASA-Apollo-Missionen gelten, träumt Bezos von riesigen Raumstationen für viele Menschen und ganze Industriezweige im Orbit. Die New Glenn-Rakete, die wurde laut Blue Origin so entwickelt, dass sie Menschen und Industrie in den Weltraum bringen und gleichzeitig die Erde entlasten kann. Das sei ein entscheidender Schritt, um Ressourcen und Lebensqualität für zukünftige Generationen auf der Erde zu sichern. Dass man unterwegs mit Amazon Kuiper auch noch richtig viel Geld verdienen könnte, sei der Vollständigkeit halber auch erwähnt. Laut Jeff Bezos war Blue Origin bisher ein schlechtes Investment. Er soll durch den regelmäßigen Verkauf seiner Amazon-Anteile Milliarden in die Firma gesteckt haben. Trotzdem ist er überzeugt, es werde langfristig zu seinem besten Investment. Ja, aktuell sieht das Wetter für den Sonntag, 12. Januar, nicht ganz so gut aus mit 4 Meter hohen Wellen im Nordatlantik. Würde mich persönlich jetzt nicht überraschen, wenn sie den Start auf Montagmorgen, 7 Uhr mitteleuropäischer Zeit, verschieben. Das Startfenster, das soll dann immer 3 Stunden offen sein. Bleibt zu hoffen, dass Blue Origin bei seiner offenen Politik bleibt, was das Livestreaming von Starts angeht. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich kann es kaum erwarten, dass da nun endlich nach all den Jahren ernsthafte Konkurrenz zu den etablierten Falcon-Raketen von SpaceX auf dem Pad steht. Ist kein Weihnachtsgeschenk für Blue Origin mehr geworden, aber wenn wir uns das anschauen und jetzt dann halt im Januar, dann hat das Team doch wahrhaftig da einen Endspurt im letzten Jahr hingelegt. Chapeau! Ich drücke allen die Daumen für den Start. Dieses Weihnachten wollte ich meiner Freundin etwas ganz Besonderes schenken. Die Wahl fiel auf den Lookstep von Gießwein. Ja, und schon beim Auspacken war ihr klar, das ist mehr als ein Hausschuh, das ist purer Luxus für die Füße. Moritz, nein, das sind viel zu teure Hausschuhe. Pappalapapp, dafür sind Geschenke ja auch da, dass man Menschen etwas schenkt, was sie sich vielleicht selbst nicht gönnen würden, aber was sie verdient haben. Das elegante Design mit opulentem Fellkragen, das macht ihn zu einem echten Hingucker. Doch es ist das Innenleben, das ihn wirklich besonders macht. Die kuschelige Lammfellfütterung, die verwöhnt die Haut und sorgt für wohlige Wärme. Perfekt temperiert, atmungsaktiv und hyperallergen. Glaubt mir, sie will ihn gar nicht mehr ausziehen. Die dämpfende Zwischensohle und die stabile Gummi-Anti-Rutschsohle, die machen den Lookstep nicht nur bequem, sondern auch absolut alltagstauglich. Ob auf Parkett, Fliesen oder der Terrasse, jeder Schritt, der fühlt sich leicht und sicher an. Die natürliche Flexibilität, die fördert dabei die Fußbewegung und vermittelt ein wunderbares Barfußgefühl. Besonders praktisch, Lammfell hat selbstreinigende Eigenschaften und bleibt durch regelmäßiges Lüften lange frisch und kuschelig. Dieses Geschenk, das hat nicht nur für Begeisterung an Weihnachten gesorgt, sondern wird nun auch im Alltag zum ständigen Begleiter. Der Lookstep ist das ultimative Wohlfühlstatement für jede Frau, die Komfort und Stil zu schätzen weiß. Schön robust und dank Lammfell kuschelig. Mit meinem Link und meinem Code bekommst du 20% auf das gesamte Gießwein-Sortiment. Gibt's unten in der Beschreibung. Aber damit es Blue Origin mit den SpaceX Falcon 9 Raketen aufnehmen kann, muss es auch erstmal die New Glenn erfolgreich starten. Und SpaceX ist ja bekanntlich ein sehr agiler Akteur und die nächste Raumfahrtrevolution, die ist am Horizont. SpaceX plant am 13. Januar den 7. voll integrierten Testflug des Starship Super Heavy Systems. Und die Hardware, die steht auf dem Pad. Etwas, das ich schon sehr viel früher erwartet hatte, soll nun passieren, das Aussetzen von Starlink-Satelliten. Besser gesagt 10 Dummy-Satelliten, die den Auswurf testen sollen, aber über keine echte Funktionalität verfügen. SpaceX spricht von Starlink-Massensimulatoren. Wie auch die Starship 33 Oberstufe werden diese Testsatelliten auf einer suborbitalen Bahn dann über dem Indischen Ozean wieder eintreten. Zum geänderten Flugprofil, da kommen wir aber gleich. Diese Woche konnte man auf dem NASA Spaceflight Stream das Beladen dieser Starlink-Massensimulatoren beobachten. SpaceX hat sich für das Laden und Auswerfen seiner neuen Starlink V3-Satelliten einen Steck- und Wurfmechanismus überlegt, den sie liebevoll Pestdispenser nennen. Ja, dieser Testflug, der wird entscheidend sein, um Starship auf zukünftige orbitale Missionen und den Einsatz von V3 Starlink-Satelliten vorzubereiten. Es gibt ja wüste Schätzungen, wie viel Geld sich mit Starlink oder Amazon Kuiper und Internet aus dem All zukünftig verdienen lässt. Die nächste Generation der Starlink-Satelliten, also jetzt V3, kann nur mit dem Starship gestartet werden. Was zu gewissen Spannungen geführt hat, da die Nutzlast grundsätzlich bereit war, also die Starlink-Satelliten, der Träger aber noch nicht. Ja, und mit den Falcon-Raketen, da konnten die etwa 4-mal größeren Starlink V3 nicht ins All gebracht werden. Der Sprung bei der Datenkapazität, der soll aber gewaltig werden. Von 1 Terabit pro Sekunde Downlink und 160 Gigabit pro Sekunde Uplink je Satellit ist die Rede, wobei jeder Satellit mit 4 Terabit pro Sekunde über Funk- und Laserterminals an das Gesamtsystem Starlink angeschlossen sein soll. Für Booster 14 und Chip 33 hat SpaceX uns die bedeutendsten Upgrades zur vorangegangenen Hardware gegeben. Die Oberstufe ist das erste Starship im neuen Version 2 Baustandard. Zu den Verbesserungen an der Starship-Oberstufe, da zählt die Neugestaltung des Antriebssystems, einschließlich einer Vergrößerung des Treibstoffvolumens um 25%. Die Raptor-Vakuumtriebwerke, die haben ein neues Zuleitungssystem erhalten. Auch sollen Treibstoffleitungen nun über eine evakuierte thermische Isolation verfügen. Also ganz ähnlich einer Thermoskanne, wo ein Vakuum den Wärmetransport unterbindet. Die Avionik, also die Flugsteuerung des Raumschiffs, die hat man laut SpaceX komplett überarbeitet, um zusätzliche Fähigkeiten und Redundanz für immer komplexere Missionen zu erreichen, wie etwa den Treibstofftransfer und die Rückkehr der Oberstufe zum Startplatz. Sollte der Flug und vor allem die Landung der Oberstufe Chip 33 nach Plan verlaufen, da strebt SpaceX ja eine Landung der Oberstufe in der Starbase in Texas auf dem achten Flug an. Auch die interne Energieversorgung hat man überarbeitet. SpaceX nennt hier 2,7 Megawatt an Strom, die über das System verteilt werden können. Für uns natürlich mit am wichtigsten das Aufstocken um mehr als 30 Fahrzeugkameras, die den SpaceX-Ingenieuren einen Einblick in die Hardwareleistung des gesamten Fahrzeugs während des Fluges ermöglichen. Hoffentlich fällt die ein oder andere neue Kameraeinstellung auch für uns Zuschauer ab. Hier sind wir ja vom Starship-Testprogramm sehr verwöhnt, das mittels Starlink sogar Live-Bilder über den gesamten Flugverlauf bereitstellt. Laut SpaceX ist das Starship mit Starlink jetzt in der Lage, in jeder Flugphase mehr als 120 Megabit pro Sekunde an hochauflösenden Videos und Telemetriedaten in Echtzeit zu übertragen. Die wahre Nutzlast sind eben die Daten. Ja, mit diesen wertvollen technischen Daten aus dem Flugbetrieb, da wird man alle Systeme weiter optimieren können. Ja, das waren die Upgrades, die wir nicht von außen sehen konnten. Sowohl von außen sehen, und zwar schon weit im Voraus, konnten wir ein neues Design der vorderen Steuerfläche zur Reduzierung der Hitzebelastung. Erreicht wurde das durch ein Versetzen nach hinten in den Wiedereintrittswindschatten. Also wenn man jetzt von oben schaut, dann sind die Klappen leicht asymmetrisch um den Umfang verteilt. Außerdem sind die Klappen jetzt ein Tick kleiner. Das Hitzeschutzsystem, das wurde ebenfalls weiterentwickelt. An der Starship-Oberstufe hat man im Vergleich zu früheren Starship-Prototypen nach Baustandard 1 eine beträchtliche Anzahl von Hitzeschutzkacheln entfernt. Eine geglättete und sich verjüngende Kachelkante, die soll heiße Stellen verhindern, die während des Wiedereintritts beim 6. Flugtest von Starship zu sehen waren. Beim Hitzeschutzsystem scheint allerdings das letzte Wort noch nicht gesprochen. So sollen auf diesem Flug mehrere Varianten von metallischen Kacheln getestet werden. Sogar von einer aktiv gekühlten Kachel ist die Rede. Wie genau das funktionieren soll, hat SpaceX bisher nicht mitgeteilt. Frühe Konzepte bei SpaceX für den Hitzeschutz der BFR, also der Big Fucking Rocket, sahen respirative Kühlung mit dem kryogenen Treibstoff vor. Noch wissen wir nicht, ob man dieses Konzept für die aktive Kühlung wieder aufgegriffen hat. Nach dem 6. Flug hat SpaceX bereits angedeutet, dass das Hitzeschutzsystem einem kompletten Technologiewechsel unterzogen werden könnte. Die schnelle, verlässliche Wiederverwendung der Oberstufe, die gilt ja als Königsdisziplin. Grundsätzlich wurde das mit dem Space Shuttle ja bereits demonstriert, aber die Kosten für die Wiederaufbereitung des Orbiters, die waren exorbitant. Ja, die Wiederverwendung, das große Thema bei SpaceX. Was mit den Falcon-Raketen eingeführt wurde und dazu der enormen Startkadenz und den konkurrenzlos günstigen Nutzlastpreisen geführt hat. Tatsächlich soll auf diesem 7. Flug das erste Mal flugerprobte Hardware erneut geflogen werden. Wir erinnern uns an die spektakuläre Boosterlandung von Flug 5 in der Starbase. Und jetzt eines der 33 Raptor-Triebwerke von diesem Flug, das soll nun an Booster 14 wiederverwendet werden. Eine coole Aktion und sicher ein guter Test für das Raptor-Triebwerk. Da der Booster selbst bei dem Ausfall von 3 Triebwerken abheben und erfolgreich starten kann, bleibt das Restrisiko für SpaceX durch diesen Wiedereinsatz von einem Triebwerk wahrscheinlich überschaubar. Apropos Risiko, obwohl bei so einem Raketenstart natürlich 1 Million Dinge schiefgehen können. Ich würde mal sagen, das größte Risiko besteht darin, dass bei der Landung des Boosters irgendwas schief geht und man die wertvolle Startinfrastruktur nachhaltig beschädigt. Ja, und auch am Start- und Fangturm, da wurden Hardware-Updates umgesetzt. Das soll die Zuverlässigkeit beim Auffangen des Boosters erhöhen. Hier gab es nun endlich mehr Details, was eigentlich da auf Flug 6 das Problem war. Sensoren an den Fangarmen, den sogenannten Chopsticks, sollen beim Start beschädigt worden sein, was dann zum Abbruch des Landeanflugs führte. Diese Sensoren, die hat man nun wohl mit Schutzvorrichtungen versehen. Die Starttimeline ist nahezu identisch mit den vorangegangenen Flügen. Bestes Indiz, dass es auf einen Start zuläuft für uns bleibt, 1 Stunde 15 Minuten vor dem Start, gibt der SpaceX Flight Director das Go für das Betanken mit Treibstoff. 45 Minuten vor dem Start, da wird das Betanken dann mit der Oberstufe begonnen und etwa 3 Minuten vor dem Start ist dann die gesamte Betankung der Rakete abgeschlossen. In diesem Zustand, da kann SpaceX die Rakete mehrere Minuten halten. Aber 30 Sekunden vor einem Start, da gibt der Flight Director das finale Go für den Start und die Flugsteuerung der Rakete übernimmt alles weitere. 10 Sekunden vor dem Start wird der Wasserflammendeflektor aktiviert und 3 Sekunden vor dem Start wird dann die Raptor-Zimt-Sequenz gestartet. Wie bei allen Raketenstarts sind die ersten 15 Minuten dann das Spannendste. Nach dem Abheben Max-Q, der Punkt mit der höchsten aerodynamischen Belastung der Rakete, etwa eine Minute nach dem Start. 2 Minuten 32 nach dem Start, der Super Heavy Booster schaltet bei Miko die meisten seiner Triebwerke ab. Die Oberstufe zündet ihre Raptoren zur heißen Stufentrennung. Beide Teile der Rakete, die entfernen sich dann voneinander und bei 2 Minuten 46 nach dem Start wird dann der Super Heavy Booster seine Triebwerke erneut für einen Boost Backburn zurück zum Startplatz starten. Oder zumindest die zentralen 13 Triebwerke. 3 Minuten 29 nach dem Start ist der Boost Backburn beendet, also deutlich früher als auf vorherigen Flügen. Kurz darauf wird dann der Hot Staging Ring abgeworfen. 6 Minuten 35 nach dem Start wird die Landephase des Super Heavy Boosters eingeleitet und 20 Sekunden später soll der Booster dann sanft in den Fangarm ruhen. Die Oberstufe, die hat ihre suborbitale Flugbahn knapp 9 Minuten nach dem Start erreicht. Nun beginnt die ballistische Flugbahn. Großes Highlight dann 17 Minuten 33 Sekunden nach dem Start die Demonstration des Auswerfens von Starlink-Dummies. Ich schließe mich Scott Manley an und hoffe auch, dass jemand daran gedacht hat, Kameras auf die Satelliten zu packen, die beim Auswerfen auf das Starship gerichtet sind. Da haben bestimmt coole Bilder. Nächster großer Meilenstein dann das Wiederzünden von einem der Meereshöhenraptoren als Vorbereitung für das Deorbitieren bei vollwertigen Orbitalmissionen. Der Wiedereintritt mit Plasma-Spektakel ist dann für etwa 47 Minuten nach dem Start geplant. Der harte Ritt durch die dichten Atmosphärenschichten, der beginnt dann eine Stunde und 3 Minuten nach dem Start. Die Landung wäre planmäßig dann eine Stunde, 6 Minuten, 39 Sekunden nach dem Start. Wir sind gespannt. Von der letzten Wasserung auf Flug 6 bekamen wir ja überraschend Bilder im Best-of-Video. Während ich das hier aufnehme, ist der Start aktuell für Montag, 13. Januar, 23 Uhr mitteleuropäische Zeit geplant. Interessanter Schreibfehler im FAA-Statement. Starship statt Starship. Und das, obwohl T und P auf der Tastatur nicht wirklich nah beieinander liegen. Der SpaceX-Livestream, der beginnt 35 Minuten vor einem geplanten Start. Ich bin mit Sicherheit 2 Stunden vor dem Start online, um euch bis zum Start zu unterhalten und bei Laune zu halten. Wir können noch ein bisschen abnerden. Ich freue mich auf euch und auf den Start. Das bringt uns zu den Starts der vergangenen Woche. Montag, 6. Januar, da ist von Xicheng eine Lange Marsch 3BE gestartet. An Bord befand sich die Nutzlast Qiyin 25. Der Satellit, der soll Schlüsseltechnologien für die Betankung im Orbit und das Verlängern der Lebensdauer von Satelliten testen. Obwohl der Fokus auf zivilen Anwendungen liegt, könnte diese Technologie auch militärisch genutzt werden. Ein Beispiel für Chinas Fähigkeiten in diesem Bereich ist die Mission von Qiyin 21 im Jahr 2021. Hier wurde ein defekter Satellit in einen Friedhofsorbit geschleppt. Diese Mission, die zeigte die Möglichkeiten, Satelliten mit Robotikarmen und Undock-Mechanismen zu manipulieren. Auch am Montag, 6. Januar, ist von Cape Canaveral eine Falcon 9 gestartet. An Bord befanden sich Starlink-Satelliten. Start und Landung verliefen problemlos. Am Mittwoch, 8. Januar, da ist vom Kennedy Space Center eine Falcon 9 gestartet. An Bord befanden sich eine weitere Ladung Starlink-Internet-Satelliten. Am Freitag, 10. Januar, hat SpaceX mit einer Falcon 9 von Vandenberg die geheime Nutzlast Enroll 153 für das Pentagon gestartet. Ja, und auch dann am Freitag, 10. Januar, auch SpaceX, auch Falcon 9, aber von Cape Canaveral eine weitere Ladung Starlink-Satelliten. Die NASA spricht sich für die Strategie Continuous Heartbeat, also kontinuierlicher Herzschlag, aus. Die ISS, die ist seit November 2000 durchgängig bewohnt. Ja, und auch während des Übergangs von der ISS zur kommerziellen Raumstation soll eine dauerhafte Präsenz von NASA-Astronauten in der erdnahen Umlaufbahn sichergestellt werden. Dadurch sollen weiterhin wissenschaftliche Fortschritte im niedrigen Erdorbit sichergestellt werden. Dies ist Bestandteil des größeren Plans NASA 2040 zur Verknüpfung aller Missionen und Architekturen der amerikanischen Raumfahrtagentur. Herausforderung dabei, mindestens eine kommerzielle Station, die muss bis 2030 in Betrieb gehen. Die Weltraumspaziergänge des US-Segments, die sind auch zurück. Der letzte amerikanische Außenbordeinsatz, der wurde ja am 24. Juni 2024 nach nur 30 Minuten abgebrochen. Grund: ein Wasserleck in der Service- und Kühlversorgungseinheit an dem Raumanzug von NASA-Astronautin Tracy Dyson. Nun will man die amerikanischen Außeneinsätze an der ISS im Januar wieder aufnehmen. Die NASA-Astronauten Nick Hawk und Sunita Williams sollen am 16. Januar für über 6 Stunden aussteigen und dann unter anderem Gyroskope an der Station auswechseln. Oder eins zumindest. Ja, mit diesen Reaktionsrädern, da kann sich die Station elektrisch ausrichten, ohne Treibstoff aufzuwenden. Mit einem Außenbordeinsatz dürften endlich die Gerüchte über den Gesundheitszustand von Sunita Williams der Vergangenheit angehören. Ende 2024 machten Vermutungen auf Social Media die Runde, Sunita hätte ein bedrohlich niedriges Körpergewicht. Sie war zusammen mit ihrem Kollegen Butch Wilmore im Starliner zur ISS gereist und sollte ursprünglich nur Tage auf der ISS bleiben. Wegen technischer Probleme kehrte der Starliner zwar sicher, aber ohne Crew zur Erde zurück. Butch und Sunny, die wurden auf einen ankommenden Crew Dragon mit reduzierter Crew umgebucht. Ihre Rückkehr ist jetzt mit Crew 9 für Ende März geplant. Verheerende Brände in Los Angeles County haben das NASA Jet Propulsion Laboratory, kurz JPL, zur Schließung und Evakuierung gezwungen. Schäden durch Feuer wurden bisher aber keine gemeldet. Kritische Operationen wie das Deep Space Network, die wurden an Backup-Standorte verlegt. Das JPL hat ja unter anderem alle NASA Mars Rover gebaut und auch deren Landesysteme entwickelt. Mit der nächsten großen Mars-Mission, der Probenrückführung von Bohrkernen des Mars 2020 Rovers Perseverance, gab es ja in den letzten Jahren immer wieder Probleme. Die NASA untersucht derzeit zwei Ansätze, um Proben des Mars Rovers zurück zur Erde zu bringen. Eine Möglichkeit basiert auf dem bewährten Sky Crane, mit der beide Rover, also Perseverance und Curiosity, ja auch schon gelandet sind. Der zweite Ansatz, der wäre nun ein kommerzieller Heavy Lander. Für die aktuelle Entwicklungsphase, da benötigt die NASA aber $300 Millionen im Haushalt 2025, was nun die nächste Administration erst genehmigen muss. Die Landung der Probenplattform mit Wiederaufstiegsrakete, die ist für 2031 geplant, die Rückkehr der Proben dann frühestens 2035. China plant hingegen eine eigene Probenrückführmission vom Mars für 2028. Ja, neben einem ganz neuen Verständnis von unserem Nachbarplaneten könnten diese gesammelten Proben auch Hinweise auf Leben auf dem Mars liefern. Nicht überraschend hält Elon Musk die Rückkehr der NASA zum Mond für überflüssig und will direkt zum Mars, obwohl SpaceX von der NASA Milliardenverträge ja für das Artemis-Programm und für Mondlandung in seinen Büchern hat. Für viele NASA-Experten ist der Mond ein unverzichtbares Testgelände, um Technologien und Strategien für eine Mars-Mission mit Crew zu entwickeln. Noch gibt's große Wissenslücken über die gesundheitlichen Auswirkungen langer Raumreisen. Der Mond ermöglicht das Erproben von Lebenserhaltungssystemen und Crew-Interaktionen. Dass auf dem Mars keine Nachschubmissionen geben wird, wären die Erfahrungen mit Versorgung und Logistik von Mondmissionen wichtig für das Entwickeln von Strategien für den Mars. Die NASA plant weiter den Einsatz von Kernenergie als Energiequelle für Marsmissionen. Solche Technologien, die könnte man auf dem Mond erproben und so das Risiko für Marsmissionen verringern. SpaceX dagegen will bereits 2026 Starships in Richtung Mars schicken und, würde das funktionieren, 2028 Crew folgen lassen. Die kommende chinesische Mondmission Chang'e 7 soll ein cooles Gimmick erhalten, eine Fahne, die dank elektromagnetischer Interaktion weht. Es wäre die erste Fahne, die sich auf dem Mond so bewegt, denn der Mond hat ja bekanntlich keine Atmosphäre. Chang'e 7 soll 2026 mit einer Langmarsch 5 zum Mond Südpol aufbrechen, genauer zum Rand des Shackleton-Kraters. Wissenschaftliche Ziele von Chang'e 7 sind unter anderem die Suche und Analyse von Wassereis. Eine überraschende Personalie, Tom Weiss, tritt von seinem Posten als CEO von Sierra Space zurück. Interim CEO wird Fatih Osman, Aufsichtsratsvorsitzender und CEO der Muttergesellschaft Sierra Nevada Corporation. Ja, der Erstflug des kommerziellen Raumgleiters Dream Chaser, der verzögert sich immer wieder. Ursprünglich war sein Erstflug ja auf dem Zweitflug der ULA Vulcan geplant, die aber nicht länger auf den Dream Chaser warten konnte, um sich für Flüge für das Pentagon zu zertifizieren. Der Dream Chaser Raumgleiter, der soll in einer Frachtversion 2025 erstmal die ISS anfliegen. Weiter arbeitet das Unternehmen mit Blue Origin am Orbital Reef, also einer Raumstation der kommerziellen, und an der Entwicklung eigener aufblasbarer Raumstationsmodule. Ich hatte das letzte Woche schon angedeutet, dieses Jahr ist ja ESA-Ministerratskonferenz, wir müssen also über Geld reden. Deutschland, Italien und das Vereinigte Königreich haben ihre ESA-Beiträge für 2025 um 430 Millionen Euro gekürzt, während Polen und die Schweiz die größten Erhöhungen vorgenommen haben. Die ESA hat ein vorläufiges Budget von 7,7 Milliarden Euro für das Jahr 2025 genehmigt. Das ist ein leichter Rückgang im Vergleich zu 2024. Im Jahr 2024 floss der größte Teil des ESA-Budgets in die Erdbeobachtung, etwas über 30%, gefolgt von Navigation und Trägersystemen, die jeweils etwa bei etwas über 13% lagen. Deutschland war mit 1,17 Milliarden Euro der größte Beitragszahler, gefolgt von Frankreich mit 1,05 Milliarden Euro und Italien von 881 Millionen Euro. Da Deutschland sein ESA-Budget um 220 Millionen Euro gekürzt hat und Frankreich sein Budget leicht aufstocken wird, dürfte Frankreich 2025 zum größten ESA-Beitragszahler werden. Apropos Beitragszahler, dass es Senkrechtstarter gibt. Das verdanken wir alle den Senkrechtstarter Schutzengeln. Das sind die Menschen, die teilweise schon seit Jahren den Kanal regelmäßig Monitor unterstützen. Im Namen aller Zuschauer und besonders herzlich von mir geht an euch ein riesen Dankeschön. Ja, wenn auch du mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum aktiv für Raumfahrt zu begeistern, genau, unter dem Video gibt's einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. Die Starts der kommenden Woche im Schnelldurchgang am Montag, 13. Januar, eine Yiljong 3 von See aus, die nutzt, das ist mir nicht bekannt. Auch am Montag, 13. Januar von Cape Canaveral Starlinks. Auch am Montag, 23 Uhr mitteleuropäische Zeit von der Starbase in Texas, Starship Flight 7. Ich werde ja wahrscheinlich 2 Stunden vorher live sein. Am Dienstag, 14. Januar von Vandenberg, die Sammelnutzlast Transporter 12 auf einer Falcon 9. Am Mittwoch, 15. Januar von Kennedy Space Center auch eine Falcon 9 an Bord, Blue Ghost Mission 1 und Hakuto RM2 Resilience. Also gleich 2 private Mondlander. Witzigerweise fliegen die auf komplett unterschiedlichen Wegen zum Mond, aber dazu dann nächste Woche mehr. Und den Wochenabschluss dann am Samstag, voraussichtlich dann 18. Januar, Starlinks von Vandenberg aus. Und hier noch ein Shoutout an das Familienunternehmen Gießwein aus Österreich. Mit meinem Link und meinem Code bekommst du 20% Rabatt auf das gesamte Gießwein-Sortiment. Findet ihr unten auch in der Beschreibung. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.